Montag, 11. Mai, ich bin Thomas Krausch und das sind die Themen des Tages aus dem Bildpolitik Newsroom.
Und wenn du mich fragst, gibt es eine innere Logik bei dem, was wir jetzt hören, dass Zelensky damals die drei baltischen Staatschefs gebeten hat, in Berlin anzurufen oder dafür zu sorgen, dass der Scholz nicht immer anruft, das ist nämlich der Otto, und der Scholz soll nicht immer hier anrufen und von mir verlangt, dass wir aufgeben. Ob der Wortlauf stimmt, weiß ich nicht. Kann ich mir das vorstellen? Leider ja.
Wollte der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz den ukrainischen Präsidenten Zelensky gleich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dazu bewegen, aufzugeben, zu kapitulieren? Der alte Vorwurf hat neue Brisanz bekommen, nachdem der Investigativjournalist Oliver Schrömm das in einem Podcast mit Thilo Jung behauptet hat und sich dabei auf die Aussagen von drei Regierungschefs oder ehemaligen Regierungschefs bezieht. Die damalige Bundesregierung hat das immer abgestritten. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, aber mit Bild-Chefautor Peter Thiele können wir mal versuchen, so ein paar Puzzleteile zusammenzustellen.
Ja, das kann wirklich spannend werden, weil da passt einiges zusammen. Es gibt Leerstellen, du hast gesagt, wir wissen noch nicht, was stimmt, aber es gibt Leerstellen. Aber das, was auf dem Tisch liegt, das lässt sich zumindest zu Umrissen und zu einem Schattenriss zusammenfügen und das sieht nicht sonderlich gut aus. Schauen wir mal hin. Wir hatten ja den Überfall im Februar 2022 und drei Tage später, am 27. Februar, hat Olaf Scholz seine berühmte Zeitenrede gehalten.
Ja, da können wir mal kurz reinhauen. Ja. Habe ich hier mal vorbereitet. Sekunde. Dreh das mal in die Kamera so ein bisschen und dann hören wir mal rein.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Also, Grenzen zu setzen.
Ja, wir haben ja damals alle geguckt, gestaunt, ob der Rede von Olaf Scholz, weil die passt so überhaupt nicht zu dem, was diese Regierung davor gemacht hat. Wir erinnern uns noch an die Farce. Es durften nicht mehr 5000 Helme an die Ukraine geschickt werden. Die Ukraine hat ja vorher schon gewarnt und gebeten, Leute, schickt uns Waffen, die machen ernst. Dann haben sie ernst gemacht. Und dann kam diese wirklich bemerkenswerte Rede von Olaf Scholz. Aber schon damals tauchte die Frage auf, macht ihr das? Und reden auch andere deutsche Politiker so ungewöhnlich mutig und so stark, weil sie glauben, dass daraus nichts an großartigen politischen Konsequenzen folgen muss. Also wenn du davon ausgehst, wir wissen nicht, ob das so war, aber wenn du davon ausgehst, dass der Krieg drei Tage, maximal eine Woche oder zwei Wochen dauert, dass die Ukraine zusammenbricht, dass Putin also Erfolg hat, dann kannst du natürlich so eine Rede halten, ohne dass du großartig politisch reagieren musst. Ist danach tatsächlich gehandelt worden? Also Helme haben wir geschickt, aber schwere Technik ist überhaupt nicht geschickt worden. So, und es hat Monate gedauert über jede neue Waffengattung, die wir geschickt haben. Je schwerer und weitreichender die Waffen wurden, desto zäher und träger waren auch danach, trotz der Zeitenwenderede, die Diskussionen und das politische Handeln. Und es ist immer nur so viel geliefert worden, was die Ukraine eigentlich schon vorher gebraucht hätte. Der Vorwurf war immer wieder, Deutschland liefere nur so viel, dass die Ukraine den Krieg nicht sofort verliert, aber nicht so viel, dass sie ihn gewinnen kann. Also im politischen Handeln tauchten damals sehr schnell sehr konkrete Fragen auf. Wie ernst meint es Deutschland? Militärisch haben wir es nicht sonderlich ernst gemeint. Mit politischem Beistand waren wir wirklich mit dabei und auch mit Geld. Aber militärisch haben wir uns auffällig stark zurückgehalten. Es kam immer in der Diskussion, kam immer die Argumente, die eher von Moskau kamen und die auf die Moskauer Propaganda eingingen. Um Gottes Willen, der hat ja die Atombomben und wenn er das macht und wenn er jenes macht, und bei uns kann er ja auch noch irgendetwas tun. Man war immer eher schaumgebremst unterwegs. Militärische Unterstützung passte nicht zu der Rede, die Olaf Scholz gehalten hat. Eine wirklich große Rede, das muss man ihm, die muss man ihm zugutehalten. Und die steht auch da als Monument, als Redemonument. Aber es gibt halt sehr viel Indizien. Und es gab ja auch andere Wortmeldungen, vorher schon, vor Schrim und vor den drei angeblich baltischen Staaten.
Unter anderem die von Boris Johnson. Der hat im November 2022 schon gegenüber CNN gesagt, ich sage Ihnen etwas Schreckliches. Die deutsche Sicht an einem Punkt war, wenn es passiert, dann ist es ein Desaster und es wäre besser, dass die ganze Sache schnell vorübergeht, dass die Ukraine aufgibt.
Ja,
das hat der Regierungssprecher, der damalige Hebelstreit, zurückgewiesen und hat gesagt, Sie wissen ja, Boris Johnson erzählt viel, wenn er tagelang. Kannst
du niemals zugeben, ne? Also selbst wenn es so war, wir wissen es nicht, wir müssen es immer mit dazu sagen, wir müssen hier wirklich sauber bleiben, wir sind selber auch noch in der Recherche drin. Ein Kollege kümmert sich da irgendwie drum. Wir wissen nicht, was wirklich war, aber wenn es so war, kannst du es auch nicht zugeben, weil das ist dann natürlich, dann stehst du wirklich nackig auf am Brandenburger Tor. Das geht gar nicht. Es gibt die Hinweise, über die wir gesprochen haben, Boris Johnson ist auch niemand, der jetzt nur Blödsinn erzählt, wenn er morgens aufgestanden ist. Also auch so einen Vorwurf, den erhebt er nicht einfach. Wir erinnern uns daran, es gab auch Berichte darüber, dass Christian Lindner, damals die Ampelregierung mit der FDP, Grünen und der SPD, dass auch Christian Lindner davon ausgegangen sei, dass dieser Krieg nur ein paar Tage dauert, dass also Kiew schnell zusammenbricht. Spricht auch dafür, dass der BND-Chef, der damalige BND-Chef Karl, der musste ja aus Kiew gerettet werden. Also der war ja in der Nacht da. Du erinnerst dich daran, wir waren beide auch im Kriegseinsatz. Du warst in Berlin, ich war auf der russischen Grenzseite. Ukraine, wir haben an dem Abend vor dem Angriff ja berichtet, dass die Russen reingefahren sind in die Ukraine. Wir hatten ja die Bilder von dieser Kolonne, die da reingefahren ist. So, obwohl es die Bilder gab, obwohl es von westlichen Nachrichtendiensten und von den Ukrainern ganz klar die Ansage gab, am nächsten Morgen irgendwann zwischen 4 und 6 geht es los, ist der BND-Chef ja da geblieben und musste dann gerettet werden quasi aus Kiew. Es spricht viel dafür, dass die Deutschen mit ihren üblichen Experten, auf die sie gehört haben, falsch lagen, dass sie davon ausgegangen sind und dass sie dann mit immer fortschreitenden Misserfolgen, die die Russen ja irgendwie hatten, der Enthauptungsschlag ist ja misslungen, dass sie dann quasi von der eigenen Courage überrollt werden mussten. Mhm. Also wenn du einmal Zeitenwende gesagt hast, wenn du einmal so eine große Rede wie Olaf Scholz gehalten hast, dann wirst du daran gemessen. Ja. Und er hat sich ja, sagen wir mal so rum, widerstrebend daran messen lassen. Nicht bei der politischen Unterstützung, nicht bei der finanziellen Unterstützung, aber militärisch war das alles eher auf dem Niveau von einarmigen Hustensaftschmugglern.
Man muss dazu sagen, die Bundesregierung, die damalige, war nicht die einzige, die daran glaubte, die Ukraine hat eh keine Chance. Und zwar sagte der damalige CDU-Chef, Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, heute Bundeskanzler, dass der Zeitpunkt für deutsche Waffenlieferungen, Zitat, wenn er überhaupt jemals da war, verstrichen sei. Das Problem lässt sich jetzt nicht mehr mit Waffen lösen. Die russische Armee habe 1 Million Soldaten unter Waffen. Eine militärische Lösung sei deshalb, Zitat, ausgeschlossen.
Ja, sagen wir so rum, die russische Propaganda hat in Deutschland in allen Parteien schon immer hervorragend funktioniert. Und wir sind tatsächlich auch Opfer dessen geworden, oder unsere Politiker, dass die irgendwann einfach alles geglaubt haben, was aus Moskau kam. Gas war billig, Öl war billig, Leben war einigermaßen kommod. Der Russe hat ja nur die Georgien überfallen, der hat ja nur die Krim besetzt, der hat ja nur in Afrasien und in Südossetien, was dir keiner aussprechen kann und nicht mal auf Globus finden würde, überfallen. Also fand immer alles woanders statt, man hat immer Entschuldigungen gefunden. Und man hat auch vor allem daran geglaubt, an die Lüge der Russen, an das Propagandamärchen von dieser starken russischen Armee. Das ist ein korrupter Haufen, der keine innere Führung hat, der ja ganz offensichtlich auch nicht richtig vorbereitet war. Der Kreml glaubt ja auch seine eigenen Lügen und so hat der Kreml an seine Lügen geglaubt und an Wladimir Putins Märchen von wir werden damit Blumen empfangen werden. Und wir haben an die Kreml-Märchen geglaubt, dass da eine Riesenarmee losgeht und die Ukrainer irgendwie weg sein werden. Und die Einschätzung der Russen, dass Selenskyj noch in der Nacht das Land verlassen wird, ja, hat er nicht gemacht, sondern er hat auch diese schönen Fotos gemacht auf dem Platz in Kiew, Selfie, während Putin dann halt im Bunker war. Und wenn du mich fragst, gibt es eine innere Logik bei dem, was wir jetzt hören, dass Selenskyj damals die drei baltischen Staatschefs gebeten hat, in Berlin anzurufen oder dafür zu sorgen, dass der Scholz nicht immer anruft, das ist nämlich der Otto, und der Scholz soll nicht immer hier anrufen und von mir verlangt, dass wir aufgeben. Ob der Wortlauf stimmt, weiß ich nicht. Kann ich mir das vorstellen? Leider ja.
Mhm. Ich glaube ja. Stichwort Putins Märchen, Stichwort Gas, Stichwort Propaganda. Also, jetzt hat Putin gesagt, der Krieg neige sich dem Ende zu und seinen Freund Gerhard Schröder als Vermittler vorgeschlagen.
Ja, vorhin gesagt, wenn das alles so gewesen wäre und man das zugibt, bei uns, dann würde man nackt vom Brandenburger Tor stehen. Putin, um im Bild zu bleiben, steht im Schlippi auf dem Roten Platz, Bauchnabel frei und musste da so eine Peinlichparade abnehmen zum 9. Mai, Tag des Sieges. Was hat er gemacht? Er greift zum alten Werkzeug, des Propagandisten und des Zersetzers, Desinformation. Er schlägt also Gerhard Schröder vor, zum Vermittler. Der Krieg neigt sich dem Ende. Ja, Wladimir, das tut er aber nicht so, wie du dir das denkst. Die Ukraine hat zum ersten Mal an allen drei wichtigen Frontabschnitte Geländegewinne. Putin muss sich Soldaten aus Kenia, Nordkorea und aus Kuba holen. Er hat kein eigenes Menschenfleisch mehr. Die wachsen nicht so schnell nach, wie er sie an der Front verliert. Es läuft nicht für ihn. Wirtschaftlich läuft es auch nicht gut. Trump hilft ein bisschen aus mit der Iran-Krise und lässt russisches Gas wieder auf den Weltmarkt und Öl und ein bisschen Geld kommt dann in die Kasse, aber es ist keine Rettung. So, und das einfache Playbook, das der Kreml immer spielt, hat am besten funktioniert in Deutschland. Über Jahrzehnte. Das machen die ja seit 70, 80 Jahren. Wir glauben ja immer, hat nach der Wende alles neu angefangen. Nee, die haben ihr Handwerkszeug, ist immer dasselbe. Reflexivkontrolle. Die kennen genau die Reflexe, in welchen Ländern funktioniert welche Drohung. Jahrelang hat Wladimir Putin eins gemacht. Ich drehe euch den Gashahn zu. Oh, Deutschland hat aufgeschrien. Ich drehe euch den Ölhahn zu. Oh, Deutschland war in Angst. Hat das nicht geklappt, dann ich werfe eine Atombombe. Juju, Deutschland sucht den Bunker. Das alles kann er nicht mehr machen. Gas beziehen wir nicht mehr, kann er nicht mehr drohen. Der Reflex funktioniert nicht mehr. Öl? Dasselbe. Atombombe haben wir uns langsam dran gewöhnt, kann er auch nicht jede Woche mit um die Ecke kommen, glaubt man ihm irgendwann nicht mehr. Was bleibt ihm also? Die alten deutschen Verbündeten, die Pazifisten, links in der SPD, beim BSW ohnehin und in der Linkspartei auch. So, die können sich jetzt hinstellen und sagen, ach ja, seht mal an, der will ja doch verhandeln. Der ist ja gar nicht böse. Der Russe will verhandeln. So, würde sich die Ukraine mit Gerhard Schröder an den Tisch setzen? Natürlich nicht. Würde Gerhard Schröder das machen? Ich würde es bezweifeln. Bei ihm reicht es gesundheitlich ja angeblich nicht, um in Schwerin von einem Untersuchungsausschuss auszusagen. Wie will er dann da so eine Friedensverhandlung führen? Das ist ein Riesenbluff. Und bei der SPD hat es halt funktioniert. Ralf Stegner, ihr linker Parteiflügel, immer mal mit dem Herz, das auch in Moskau schlägt, hat es begrüßt. Muss man machen, dringend und so weiter, darf man gar nicht ablehnen. Jede Möglichkeit nutzen, Frieden, Frieden, Frieden. Ne? Die Pazifisten glauben ja immer noch an die kleine weiße Friedenstaube. Auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Akhmatovic, hat es auch begrüßt. Also da funktioniert der Reflex bei BSW. Die haben sogar mit den Russen in der Botschaft schön gefeiert, 9. Mai. Funktioniert es ohnehin und in der Linkspartei auch. Auf die ist halt Verlass. Aber die Truppenteile sind zu klein. Also Wladimir Putin kann selbst, also kriegt auf dem Roten Platz nichts mehr groß versammelt. Und bei uns reicht es auch nur noch für einen Sturm im Schnapsglas. Prost. Prost.
Peter Thiele, danke.
Gerne, Thomas.
Ich finde, dass man ja sehr viel Mitleid hat und Mitgefühl mit den sozial Schwachen und mit den Bedürftigen im Land. Und ich finde, das steht uns eigentlich auch ganz gut zu Gesicht. Aber man hat auf der anderen Seite wenig Verständnis für die Leistungsträger, also diejenigen, die am Ende ja die Party finanzieren, also die ganz viel Steuern abdrücken müssen und jeden Tag funktionieren müssen, damit halt im Land auch was vorangeht und damit sie ihren Job auch weiter ausüben können. Und das finde ich immer so schade, dass man da irgendwie überhaupt nicht mitdenkt, dass man auf deren guten Willen angewiesen ist, dass die nicht einfach irgendwann sagen, ja, ich gehe jetzt woanders in ein anderes Land und Deutschland lasse ich jetzt mal links liegen.
Unser Staat braucht Menschen, die sich richtig reinhängen, das schreibt Bild-Kolumnistin Julia Roos. Oftmals sei es aber so, dass das Mitgefühl vor allem die Menschen bekommen, die Sozialleistungen empfangen. Ja, liebe Julia, sag einmal, warum du glaubst, dass die Fleißigen verhöhnt werden und was du damit genau meinst.
Hi, ja, also ich finde, dass man ja sehr viel Mitleid hat und Mitgefühl mit den sozial Schwachen und mit den Bedürftigen im Land. Und ich finde, das steht uns eigentlich auch ganz gut zu Gesicht. Aber man hat auf der anderen Seite wenig Verständnis für die Leistungsträger, also diejenigen, die am Ende ja die Party finanzieren, also die ganz viel Steuern abdrücken müssen und jeden Tag funktionieren müssen, damit halt im Land auch was vorangeht und damit sie ihren Job auch weiter ausüben können. Und das finde ich immer so schade, dass man da irgendwie überhaupt nicht mitdenkt, dass man auf deren guten Willen angewiesen ist, dass die nicht einfach irgendwann sagen, ja, ich gehe jetzt woanders in ein anderes Land und Deutschland lasse ich jetzt mal links liegen.
kommen wir einmal zum Hauptthema in dieser ganzen Angelegenheit, nämlich dem Sozialstaat. Jeder von uns bekommt im Laufe seines Lebens einmal Geld vom Sozialstaat, auch wenn man arbeitet, etwa durch so Leistungen wie zum Beispiel Kindergeld. Nun ist Arbeitsministerin Bärbel Bass in Kritik geraten, weil sie sagte, es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein. Was sagst du dazu?
Ja, also letztlich, jeder bekommt auf jeden Fall Sozialleistungen, zum Beispiel auch Ausbildungsförderung. Sowas kommt ja auch vom Staat. Also ist nicht immer schlecht oder generell ist es auch was sehr Gutes. Leute, die BAföG bekommen zum Beispiel oder auch ein Stipendium, das ist dann praktisch die Investition in die Zukunft, damit aus den Leuten mal was wird und dass die dann auch als Leistungsträger später mal arbeiten sozusagen. Aber das, was Bärbel Bas da gemacht hat, ist ja praktisch komplettes Negieren der Wirklichkeit. Also das, was eigentlich schon seit Jahren bekannt ist, dass eben Leute, die zu uns kommen, aus der Asylmigration, dass die im Bürgergeld landen und dass mittlerweile circa die Hälfte von ihnen Bürgergeldempfänger sind, obwohl sie ja keine Bürger dieses Landes sind eigentlich, sondern eben noch eine andere Staatsbürgerschaft haben. Und das ist, ich finde an sich, darüber kann man sich jetzt streiten, wer daran schuld ist. Ich finde immer, man sollte nicht unbedingt mit dem Finger auf die Menschen selbst zeigen, sondern die Politik dahinter ist falsch. Also wenn man keine Anreize bietet sozusagen, dass die Leute anders agieren, dann ist man auch ein bisschen selber schuld. Aber dass Bärbel Bas dieses Problem versucht, einfach komplett wegzuleugnen, als würde es nicht existieren, da hat sie jetzt auch mächtig Gegenwind bekommen, auch medial. Also man merkt, dass sich da auch die Stimmung deutlich gedreht hat.
Ja, gerade im Bereich Migration ist es da nicht das Hauptproblem, dass wir es als Land nicht geschafft haben, die vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, in Arbeit zu bringen und dadurch quasi auch den Sozialstaat ein bisschen zu schonen. Wenn all diese Menschen arbeiten gehen würden, würde uns das ja am Ende allen zugutekommen.
Das stimmt. Also ich finde, man darf das Ganze nicht nur als Bringschuld sehen von der Gesellschaft an die Migranten. Also dass wir sozusagen versagt haben und hätten wir nicht versagt, dann wären jetzt alle wunderbar in Arbeit, sondern dass natürlich auch die andere Seite so ihre Bereitschaft haben muss. Und ich glaube auch, dass es besser gewesen wäre, man hätte jetzt vielleicht weniger Integrationskurse gemacht, sondern sofort gesagt, ihr geht arbeiten, da integriert man sich nun mal am besten. Das ist natürlich auch so eine Regelung, da muss man vorsichtig sein, weil gerade die Leute, die von außen kommen, die machen natürlich den Menschen, die im Niedriglohnbereich arbeiten, machen die natürlich Konkurrenz. Und da verstehe ich auch, dass man da sagt, vielleicht nicht gleich in den Arbeitsmarkt. Also das war ja der grundlegende Gedanke dahinter, dass man nicht sofort sagt, ihr dürft alle arbeiten. Deswegen hätte man sich das vielleicht, hätte man da bestimmt schneller handeln können, wenn man merkt, man braucht sowieso händeringend Fachkräfte. Aber ich finde, man sollte jetzt, also ich finde es immer falsch, es so zu sehen, als hätte die Gesellschaft was falsch gemacht, sondern es gehören immer zwei dazu.
Es gibt immer zwei Seiten, da hast du recht. Auch beim Thema, da hast du drüber geschrieben, Reiche. Reiche sind in unserer Wahrnehmung eigentlich irgendwie immer die, auf die draufgehauen wird. Die sind nicht unbedingt die Sympathieträger. Dabei sind es eigentlich die, die am Ende unser ganzes System am Laufen halten, weil sie eben so viele Steuern zahlen und damit so viel ins System einzahlen. Erklär einmal, warum sollten wir die Reichen sozusagen anders sehen und da anders bewerten und vielleicht unser Herz gegenüber den Reichen öffnen?
Ja, ich mache mich jetzt bestimmt sehr, sehr unbeliebt, aber ich finde es ein wenig ungerecht, dass man mittlerweile in der Gesellschaft nur zwei Gruppen hat, die man problemlos bashen kann, und das sind alle Männer und dann noch die Reichen. Und ich finde, wir sind einfach sehr dankbar oder sollten dankbar sein, dass wir reiche Menschen oder generell Leistungsträger, die einfach sehr viel erwirtschaften, dass wir die im Land haben, weil die einfach sehr viel Steuern zahlen. Also es gibt ja den Spitzensteuersatz ab 70.000, das ist sehr gering angesetzt, aber es gibt dann noch einen höheren ab so 200.000, 300.000 im Jahr. Und da musst du natürlich sehr, sehr viel an den Staat abdrücken, wo man sich auch wieder streiten kann drüber, aber trotzdem tun die den Großteil der Einkommensteuer letztendlich bezahlen diese Leute. Also nur 10% bezahlen am Ende den Großteil von der Einkommensteuer. Das bedeutet, ohne die hätten wir sehr, sehr wenig zum Umverteilen. Deswegen finde ich, muss man sich eben auch mal klar machen, dass wir am Ende völlig abhängig sind von diesen Leuten und dass die uns sozusagen mittragen, also die Allgemeinheit insgesamt fürs Gemeinwohl sehr, sehr viel beitragen.
Eine andere Gruppe, die auch irgendwie immer so in Vergessenheit gerät, von der wir aber auch alle sehr, sehr abhängig sind, ist die junge Generation. Auch da sagst du, dass es ein bisschen ungerecht ist. Sag einmal, mit welcher Perspektive sollten wir auf diese junge Generation schauen und was hat die für eine Last auf ihren Schultern?
Ja, gerade und wahrscheinlich auch zukünftig eine sehr, sehr große Last. Wir sollen ja alle viel mehr arbeiten, dann sollen wir länger arbeiten, sicherlich bis nach 70. Also wir werden sehr alt sein, wenn wir dann selber mal in Rente gehen. Dann haben wir das Problem des Rentensystems, des Pflege-, Gesundheitssystems, das alles muss reformiert werden. Wenn es nicht reformiert wird oder wenn nur Kleinigkeiten geändert werden, dann werden wir einfach die Hauptlast tragen, dass wir ganz, ganz viel zahlen werden, aber am Ende sehr, sehr wenig dafür rausbekommen werden. Und jetzt haben wir auch Milliarden Schulden gemacht, die nicht so investiert werden, wie es eigentlich angedacht war. Auch das muss irgendwie mal abbezahlt werden in der Zukunft. Und dann sollen wir noch nebenbei, wenn wir eben schon viel, viel mehr arbeiten und länger arbeiten, sollen wir auch noch Kinder kriegen als Frauen, ganz viele am besten, damit wir künftige Beitragszahler haben. Und die Männer sollen jetzt wieder Wehrdienst leisten. Und jetzt erstmal freiwillig, aber wenn sie das nicht freiwillig tun, dann kommt die Wehrpflicht. Also man wird an allen Ecken und Enden in die Pflicht fürs Allgemeinwohl genommen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass man so ein bisschen mehr wieder auf den einzelnen Menschen schaut und so ein bisschen mehr Freiheit den Leuten lässt, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen.
Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, am Ende deiner Kolumne wirst du ein bisschen fast zynisch dahingehend, dass du, wie du die Zukunft unseres Landes siehst. Welche Gefahren siehst du da?
Ja, es ist ein bisschen ins Übertriebene gesteigert, gebe ich zu. Ja, ich habe so den Gedanken aufgemacht, wenn wir gar nichts mehr packen und die Wirtschaft komplett da niederliegt hier in Deutschland, dann werden wir sicherlich keine Migranten mehr anziehen. Wir werden auch keine illegalen Migranten mehr anziehen, weil die sich dann ein schöneres Plätzchen auf der Welt suchen werden, wo sie eben versorgt werden auch mit Sozialleistungen, weil wir das irgendwann nicht mehr leisten können. Und da brauchen wir auch keine Grenzkontrollen mehr, wir brauchen keine Abschiebungen mehr, weil die Leute von alleine freiwillig ausreißen werden. Also ja, definitiv etwas zynisch.
Deine jetzige Kolumne, da hast du auch schon viele Kommentare auf Social Media bekommen. Magst du da einmal vorlesen, was sich da an Kommentaren bereits erreicht hat?
Ja, Moment. Ich gehe mal ganz kurz auf die Suche. Also, ich habe ein paar Anekdoten bekommen auf alle Fälle. Zum Beispiel hat eine Frau namens Schattenlicht geschrieben, wer einen guten Job hat, egal in welchem Alter, der sollte schleunigst das Land verlassen. Gerade hier im Süden, besonders am Bodensee, machen es immer mehr vor, rüber in die Schweiz, wo die Gehälter endlich stimmen und wo die Arbeit noch halbwegs respektiert wird. Und wer sowieso genug auf dem Konto hat, der hört auf zu arbeiten und genießt einfach das Leben, statt weiter brav diejenigen durchzufüttern, die noch nie einen Cent in die Sozialkassen eingezahlt haben und es auch nie tun werden. Kurz gesagt, verabschiedet euch als Steuerzahler von Deutschland, es lohnt sich eh nicht mehr. Ja, das auch ist so sehr ein bisschen dystopisch und zynisch, ja.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ein bisschen wie auch bei dir gegen Ende hin der Kolumne, ein bisschen düsterer Blick.
Ja, dann auch noch interessant, auch relativ düster, ein Thomas Mulder, der auf Facebook geschrieben hat, 40 Jahre habe ich fleißig eingezahlt und den ganzen Bums mitfinanziert und jetzt sehe ich Menschen, die noch nie einen Cent eingezahlt haben, jedoch fleißig Geld erhalten. Und Rot-Grün erzählt immer noch das Mantra der Goldstücke, die unser Sozialsystem stärken. Wer bitte wählt denn so etwas noch? Ja, das ist auch eine Anspielung natürlich als auf Bärbel Baas, die ja sich einfach komplett verrannt hat in dieser Aussage. Und dann noch eine andere Zuschrift, ein Patrick Treichel, auch auf Facebook, der geschrieben hat, wenn mit all den Steuern wenigstens etwas Sinnvolles passieren würde. Stattdessen haben wir kaputte Brücken, eine marode Bahn, baufällige Schulen, löcherige Straßen, ein zunehmend dysfunktionales Gesundheitssystem, lächerliche digitale Infrastruktur, beschämende Renten für Menschen, die 45 Jahre lang ins System eingezahlt haben, absurde Bürokratie, massive Probleme mit der inneren Sicherheit und so weiter. Aber hey, wenigstens hat Peru jetzt tolle Radwege. Ja, also er hat schon recht in der Aufzählung. Also da ist einiges dabei, wo man sich fragt, eigentlich sind wir doch so, eigentlich sollte es uns eigentlich besser geben, weil wir so viel Geld als Steuereinnahmen haben und so viel Schulden gemacht haben, warum funktioniert dann trotzdem nichts?
Ja, die Verhöhnung der Fleißigen, das war der Titel deiner Kolumne dieses Mal. Und wer dazu eine Meinung hat, kann sie dir gerne schreiben unter meine-meinung@bild.de. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, liebe Julia.
Gerne.
Und wenn du mich fragst, gibt es eine innere Logik bei dem, was wir jetzt hören, dass Zelensky damals die drei baltischen Staatschefs gebeten hat, in Berlin anzurufen oder dafür zu sorgen, dass der Scholz nicht immer anruft, das ist nämlich der Otto, und der Scholz soll nicht immer hier anrufen und von mir verlangt, dass wir aufgeben. Ob der Wortlauf stimmt, weiß ich nicht. Kann ich mir das vorstellen? Leider ja.
Wollte der ehemalige Bundeskanzler Olaf Scholz den ukrainischen Präsidenten Selenskyj gleich nach dem russischen Überfall auf die Ukraine dazu bewegen, aufzugeben, zu kapitulieren? Der alte Vorwurf hat neue Brisanz bekommen, nachdem der Investigativjournalist Oliver Schrömm das in einem Podcast mit Thilo Jung behauptet hat und sich dabei auf die Aussagen von drei Regierungschefs oder ehemaligen Regierungschefs bezieht. Die damalige Bundesregierung hat das immer abgestritten. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist, aber mit Bild-Chefautor Peter Thiele können wir mal versuchen, so ein paar Puzzleteile zusammenzustellen.
Ja, das kann wirklich spannend werden, weil da passt einiges zusammen. Es gibt Leerstellen, du hast gesagt, wir wissen noch nicht, was stimmt, aber es gibt Leerstellen. Aber das, was auf dem Tisch liegt, das lässt sich zumindest zu Umrissen und zu einem Schattenriss zusammenfügen und das sieht nicht sonderlich gut aus. Schauen wir mal hin. Wir hatten ja den Überfall im Februar 2022 und drei Tage später, am 27. Februar, hat Olaf Scholz seine berühmte Zeitenrede gehalten.
Ja, da können wir mal kurz reinhauen. Ja. Habe ich hier mal vorbereitet. Sekunde. Dreh das mal in die Kamera so ein bisschen und dann hören wir mal rein.
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegstreibern wie Putin Grenzen zu setzen.
Also, Grenzen zu setzen.
Ja, wir haben ja damals alle geguckt, gestaunt, ob der Rede von Olaf Scholz, weil die passt so überhaupt nicht zu dem, was diese Regierung davor gemacht hat. Wir erinnern uns noch an die Farce. Es durften nicht mehr 5000 Helme an die Ukraine geschickt werden. Die Ukraine hat ja vorher schon gewarnt und gebeten, Leute, schickt uns Waffen, die machen ernst. Dann haben sie ernst gemacht. Und dann kam diese wirklich bemerkenswerte Rede von Olaf Scholz. Aber schon damals tauchte die Frage auf, macht ihr das? Und reden auch andere deutsche Politiker so ungewöhnlich mutig und so stark, weil sie glauben, dass daraus nichts an großartigen politischen Konsequenzen folgen muss. Also wenn du davon ausgehst, wir wissen nicht, ob das so war, aber wenn du davon ausgehst, dass der Krieg drei Tage, maximal eine Woche oder zwei Wochen dauert, dass die Ukraine zusammenbricht, dass Putin also Erfolg hat, dann kannst du natürlich so eine Rede halten, ohne dass du großartig politisch reagieren musst. Ist danach tatsächlich gehandelt worden? Also Helme haben wir geschickt, aber schwere Technik ist überhaupt nicht geschickt worden. So, und es hat Monate gedauert über jede neue Waffengattung, die wir geschickt haben. Je schwerer und weitreichender die Waffen wurden, desto zäher und träger waren auch danach, trotz der Zeitenwende-Rede, die Diskussionen und das politische Handeln. Und es ist immer nur so viel geliefert worden oder das geliefert worden, was die Ukraine eigentlich schon vorher gebraucht hätte. Der Vorwurf war immer wieder, Deutschland liefere nur so viel, dass die Ukraine den Krieg nicht sofort verliert, aber nicht so viel, dass sie ihn gewinnen kann. Also im politischen Handeln tauchten damals sehr schnell sehr konkrete Fragen auf. Wie ernst meint es Deutschland? Militärisch haben wir es nicht sonderlich ernst gemeint. Mit politischem Beistand waren wir wirklich mit dabei und auch mit Geld. Aber militärisch haben wir uns auffällig stark zurückgehalten. Es kam immer in der Diskussion, kam immer die Argumente, die eher von Moskau kamen und die auf die Moskauer Propaganda eingingen. Um Gottes Willen, der hat ja die Atombomben und wenn er das macht und wenn er jenes macht, und das kann er ja auch noch irgendetwas tun. Man war immer eher schaumgebremst unterwegs. Militärische Unterstützung passte nicht zu der Rede, die Olaf Scholz gehalten hat. Eine wirklich große Rede, das muss man ihm, die muss man ihm zugutehalten. Und die steht auch da als Monument, als Redemonument. Aber es gibt halt sehr viel Indizien. Und es gab ja auch andere Wortmeldungen vorher schon, vor Schrimm und vor den drei angeblich baltischen Staaten.
Unter anderem die von Boris Johnson. Der hat im November 22 schon gegenüber CNN gesagt, ich sage Ihnen etwas Schreckliches. Die deutsche Sicht an einem Punkt war, wenn es passiert, dann ist es ein Desaster und es wäre besser, dass die ganze Sache schnell vorübergeht, dass die Ukraine aufgibt. Ja, das hat der Regierungssprecher, der damalige Hebelstreit, zurückgewiesen und hat gesagt, Sie wissen ja, Boris Johnson erzählt viel, wenn er tat,
kannst du niemals zugeben, ne? Also selbst wenn es so war, wir wissen es nicht, wir müssen es immer mit dazu sagen, wir müssen hier wirklich sauber bleiben, wir sind selber auch noch in der Recherche drin, ein Kollege kümmert sich da irgendwie drum. Wir wissen nicht, was wirklich war, aber wenn es so war, kannst du es auch nicht zugeben, weil das ist dann natürlich, dann stehst du wirklich nackig auf am Brandenburger Tor, das geht gar nicht. Es gibt die Hinweise, über die wir gesprochen haben, Boris Johnson ist auch niemand, der jetzt nur Blödsinn erzählt, wenn er morgens aufgestanden ist, also auch so einen Vorwurf, den erhebt er nicht einfach. Wir erinnern uns daran, es gab auch Berichte darüber, dass Christian Lindner, damals die Ampelregierung mit der FDP, Grünen und der SPD, dass auch Christian Lindner davon ausgegangen sei, dass dieser Krieg nur ein paar Tage dauert, dass also Kiew schnell zusammenbricht. Spricht auch dafür, dass der BND-Chef, der damalige BND-Chef Karl, der musste ja aus Kiew gerettet werden. Also der war ja in der Nacht da. Du erinnerst dich daran, wir waren beide auch im Kriegseinsatz. Du warst in Berlin, ich war auf der russischen Grenzseite. Ukraine, wir haben an dem Abend vor dem Angriff ja berichtet, dass die Russen reingefahren sind in die Ukraine. Wir hatten ja die Bilder von dieser Kolonne, die da reingefahren ist. So, obwohl es die Bilder gab, obwohl es von westlichen Nachrichtendiensten und von den Ukrainern ganz klar die Ansage gab, am nächsten Morgen irgendwann zwischen 4 und 6 geht es los, ist der BND-Chef ja da geblieben und musste dann gerettet werden quasi aus Kiew. Es spricht viel dafür, dass die Deutschen mit ihren üblichen Experten, auf die sie gehört haben, falsch lagen, dass sie davon ausgegangen sind und dass sie dann mit immer fortschreitenden Misserfolgen, die die Russen ja irgendwie hatten, der Enthauptungsschlag ist ja misslungen, dass sie dann quasi von der eigenen Courage überrollt werden mussten. Mhm. Also wenn du einmal Zeitenwende gesagt hast, wenn du einmal so eine große Rede wie Olaf Scholz gehalten hast, dann wirst du daran gemessen. Ja. Und er hat sich ja, sagen wir mal so rum, widerstrebend daran messen lassen. Nicht bei der politischen Unterstützung, nicht bei der finanziellen Unterstützung, aber militärisch war das alles eher auf dem Niveau von einarmigen Hustensaftschmugglern.
Man muss dazu sagen, die Bundesregierung, die damalige, war nicht die einzige, die daran glaubte, die Ukraine hat eh keine Chance. Und zwar sagte der damalige CDU-Chef, Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz, heute Bundeskanzler, dass der Zeitpunkt für deutsche Waffenlieferungen, Zitat, wenn er überhaupt jemals da war, verstrichen sei. Das Problem lässt sich jetzt nicht mehr mit Waffen lösen. Die russische Armee habe 1 Million Soldaten unter Waffen. Eine militärische Lösung sei deshalb, Zitat, ausgeschlossen.
Ja, sagen wir so rum, die russische Propaganda hat in Deutschland in allen Parteien schon immer hervorragend funktioniert. Und wir sind tatsächlich auch Opfer dessen geworden, oder unsere Politiker, dass die irgendwann einfach alles geglaubt haben, was aus Moskau kam. Gas war billig, Öl war billig, Leben war einigermaßen kommod. Der Russe hat ja nur die Georgien überfallen, der hat ja nur die Krim besetzt, der hat ja nur in Afrasien und in Südossetien, was dir keiner aussprechen kann und nicht mal auf Globus finden würde, überfallen. Also fand immer alles woanders statt, man hat immer Entschuldigungen gefunden. Und man hat auch vor allem daran geglaubt, an die Lüge der Russen, an das Propagandamärchen von dieser starken russischen Armee. Das ist ein korrupter Haufen, der keine innere Führung hat, der ja ganz offensichtlich auch nicht richtig vorbereitet war. Der Kreml glaubt ja auch seine eigenen Lügen, und so hat der Kreml an seine Lügen geglaubt und an Wladimir Putins Märchen von, wir werden damit Blumen empfangen werden. Und wir haben an die Kreml-Märchen geglaubt, dass da eine Riesenarmee losgeht und die Ukrainer irgendwie weg sein werden. Und die Einschätzung der Russen, dass Selenskyj noch in der Nacht das Land verlassen wird, ja, hat er nicht gemacht, sondern er hat auch diese schönen Fotos gemacht auf dem Platz in Kiew, Selfie, während Putin im Bunker war. Und wenn du mich fragst, gibt es eine innere Logik bei dem, was wir jetzt hören, dass Selenskyj damals die 3 baltischen Staatschefs gebeten hat, in Berlin anzurufen oder dafür zu sorgen, dass der Scholz nicht immer anruft, das ist nämlich der Otto, und der Scholz soll nicht immer hier anrufen und von mir verlangt, dass wir aufgeben. Ob der Wortlauf stimmt, weiß ich nicht. Kann ich mir das vorstellen? Leider ja. Mhm. Ich glaube ja.
Stichwort Putins Märchen, Stichwort Gas, Stichwort Propaganda. Also, jetzt hat Putin gesagt, der Krieg neige sich dem Ende zu und seinen Freund Gerhard Schröder als Vermittler vorgeschlagen.
Ja, vorhin gesagt, wenn das alles so gewesen wäre und man das zugibt, bei uns, dann würde man nackt vom Brandenburger Tor stehen. Putin, um im Bild zu bleiben, steht im Schlippi auf dem Roten Platz, Bauchnabel frei. Und musste da so eine Peinlichparade abnehmen zum 9. Mai, Tag des Sieges. Was hat er gemacht? Er greift zum alten Werkzeug, des Propagandisten und des Zersetzers, Desinformation. Er schlägt also Gerhard Schröder vor, zum Vermittler. Der Krieg neigt sich dem Ende. Ja, Wladimir, das tut er aber nicht so, wie du dir das denkst. Die Ukraine hat zum ersten Mal an allen 3 wichtigen Frontabschnitte Geländegewinne. Putin muss sich Soldaten aus Kenia, Nordkorea und aus Kuba holen. Er hat kein eigenes Menschenfleisch mehr. Die wachsen nicht so schnell nach, wie er sie an der Front verliert. Es läuft nicht für ihn. Wirtschaftlich läuft es auch nicht gut. Trump hilft ein bisschen aus mit der Iran-Krise und lässt russisches Gas wieder auf den Weltmarkt und Öl und ein bisschen Geld kommt dann in die Kasse, aber es ist keine Rettung. So, und das einfache Playbook, das der Kreml immer spielt, hat am besten funktioniert in Deutschland. Über Jahrzehnte. Das machen die ja seit 70, 80 Jahren. Wir glauben ja immer, hat nach der Wende alles neu angefangen. Nee, die haben ihr Handwerkszeug immer dasselbe. Reflexivkontrolle. Die kennen genau die Reflexe, in welchen Ländern funktioniert welche Drohung. Jahrelang hat Wladimir Putin eins gemacht. Ich drehe euch den Gashahn zu. Oh, Deutschland hat aufgeschrien. Ich drehe euch den Ölhahn zu. Oh, Deutschland war in Angst. Hat das nicht geklappt, dann ich werfe eine Atombombe. Juju, Deutschland sucht den Bunker. Das alles kann er nicht mehr machen. Gas beziehen wir nicht mehr, kann er nicht mehr drohen. Der Reflex funktioniert nicht mehr. Öl, dasselbe. Atombombe, haben wir uns langsam dran gewöhnt, kann er auch nicht jede Woche mit um die Ecke kommen, glaubt man ihm irgendwann nicht mehr. Was bleibt ihm also? Die alten deutschen Verbündeten, die Pazifisten, links in der SPD, beim BSW ohnehin und in der Linkspartei auch. So, die können sich jetzt hinstellen und sagen, ach ja, seht mal an, der will ja doch verhandeln. Der ist ja gar nicht böse. Der Russe will verhandeln. So. Würde sich die Ukraine mit Gerhard Schröder an den Tisch setzen? Natürlich nicht. Würde Gerhard Schröder das machen? Ich würde es bezweifeln. Bei ihm reicht es gesundheitlich ja angeblich nicht, um in Schwerin von einem Untersuchungsausschuss auszusagen. Wie will er dann da so eine Friedensverhandlung führen? Das ist ein Riesenbluff. Und bei der SPD hat es halt funktioniert. Ralf Stegner, ihr linker Parteiflügel, immer mal mit dem Herz, das auch in Moskau schlägt, hat es begrüßt. Muss man machen, dringend und so weiter, darf man gar nicht ablehnen. Jede Möglichkeit nutzen, Frieden, Frieden, Frieden. Ne? Die Pazifisten glauben ja immer noch an die kleine weiße Friedenstaube. Auch der außenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Akhmatovic, hat es auch begrüßt. Also da funktioniert der Reflex bei BSW. Die haben sogar mit den Russen in der Botschaft schön gefeiert, 9. Mai. Funktioniert jetzt ohnehin und in der Linkspartei auch. Auf die ist halt Verlass. Aber die Truppenteile sind so klein. Also Wladimir Putin kann selbst, also kriegt auf dem Roten Platz nichts mehr groß versammelt und bei uns reicht es auch nur noch für einen Sturm im Schnapsglas. Prost.
Prost.
Peter Thiele, danke.
Gerne, Thomas.